Heute Import. Was war das wieder für ein knappes Ding gegen die Crailsheim Merlins? Am Ende setzte sich unsere Academics Heidelberg mit 90-86 durch. Wir haben den Sprung auf einen Nicht-Abstiegsplatz geschafft. Und zusammen mit meinem Gast Florian von Stackelberg, besser bekannt als Stacki von der Big und vom Big Postgame Podcast, blicke ich also zurück, analysiere für euch das Spiel gegen die Crailsheim Merlins und gemeinsam blicken wir voraus auf das nächste schwere Auswärtsspiel gegen die Hamburg Towers am nächsten Montag. Und das und noch viel mehr gibt's heute in der neuen Episode. Viel Spaß damit. Let's go Heidelberg, der Fan-Podcast der MLP Academics Heidelberg und der NBA. Alle Infos, Stats, Facts und Meinungen rund um die Jungs vom Neckar. Für echte Fans, von echten Fans gemacht. Hi und herzlich willkommen zur neuen Episode von Let's Go Heidelberg, dem Fan-Podcast der MLP Academics Heidelberg und der NBA. Ich bin's wie immer, euer Gastgeber, der Steffen, und auch heute freue ich mich über jeden, der eingeschaltet hat. Wenn euch der Podcast gefällt, teilt gern meine Posts und gebt Likes auf Social Media, erzählt es euren Freunden, und wenn es euch richtig gut gefallen hat, schreibt eine positive Rezension zu dem Podcast. Das hilft mir dann, in den Podcast-Charts und Rankings höher zu erscheinen, um noch mehr Hörer und Fans der Academics Heidelberg zu gewinnen. Ja, es war echt ein stimmungsvoller Rahmen am Samstagabend im SNP-Dom. Ich war natürlich auch wieder live vor Ort. Die Crailsheimer waren ja wirklich angereist mit einer großen Menge an Fans, über 200, die sich da auch lautstark zu bemerkbar machten. Und einen hatten sie dabei sogar als Merlin, als Zauberer verkleidet. Ich weiß nicht, ob das ein Fan war oder ob das vom Verein gesponsert ist. Auf jeden Fall war es eine witzige, coole Aktion. Und die Fans der Merlins haben wirklich beigetragen da zu einem stimmungsvollen Abend. Hat ja auch Niklas Würzner in seiner Abschlussrede bei der Siegesfeier auch gewürdigt. Die Gegner aus Crailsheim, ist ja eigentlich ein sympathisches Team. Jetzt war es halt ein Spiel, was wir wirklich gewinnen mussten. Daher konnten wir da keine Rücksicht und Sympathien geben auf die Crailsheimer, und es war wirklich super. Wir haben den Sprung auf den Nicht-Abstiegsplatz geschafft, allerdings immer sind wir noch jetzt gleich auf mit Tübingen. Crailsheim haben wir jetzt einen Sieg hinter uns gelassen, wir haben ein ultraschweres Restprogramm, es wird noch ein schwerer, harter Weg, aber jetzt sind wir erstmal happy, wir haben den Sprung geschafft und im Moment sind wir jetzt zum ersten Mal seit langer, langer Zeit nicht mehr auf dem Abstiegsplatz. Ich bin super happy und ihr sicher auch da draußen. Jetzt geht's rein in die Analyse des Spiels gegen Crailsheim. Vorschau auf das Spiel gegen Hamburg mit meinem Gast. Ja, dann geht's los. Hier ist er also, Florian von Stackelberg. Ihr kennt ihn sicher alle von Big und vom Big Podcast. Ja, sicherlich der oder einer der meistgehörtesten Basketball-Podcasts in Deutschland. Echt toll, dass du da bist. Toll, dass du dich hier bereit erklärt hast, in meinen kleinen, aber feinen Fan-Podcast aufzutreten.
Hi Steffen, ja, immer gerne, immer gerne.
Ja, du bist ja ein absoluter Kenner, und dann wollen wir natürlich heute gerne mal deine Expertise der BWL wirklich mal nutzen und wollen heute nicht nur über das Spiel sprechen, natürlich in der Hauptsache über das spannende Spiel vom Wochenende natürlich zu sprechen mit dir, aber zum anderen wollte ich dich mal fragen, wie hast du denn als BWL-Experte, als Anerkannter so unsere Heidelberger vor der Saison gesehen? Hast du wirklich gedacht, das geht so ums nackte Überleben, oder hast du uns da ein bisschen besser eingeschätzt?
Ich hatte euch ehrlich gesagt sehr viel besser eingeschätzt. Oha. Ich hatte euch so zwischen Platz 9 und 5 irgendwo gerankt. Also zwischen direkter Playoff-Qualifikation und den Play-Ins. Hatte das Team eigentlich für ziemlich gut befunden. Für alles, was ich so davor gelesen habe, über die Spiele, über die Neuzugänge, über die Spielidee auch, hatte ich eigentlich recht positiv gesehen. Dass es dann am Schluss so anders kommt, habe ich aber natürlich auch nicht gesehen.
Ja, war eigentlich ein bisschen Worst-Case-Szenario. Ganz so optimistisch wie du hatte ich es nicht gesehen, weil wir doch also prominente Abgänge hatten mit Eric Washington, Ugray und Jack McVay, die also nicht nur von der Produktion, aber doch auch von ihrer Rolle eben, wie wir gespielt haben mit diesen vielen Dreiern und so, ne, waren die sehr wichtig. Aber jetzt läuft es natürlich gerade nicht so gut. Wie siehst du aber generell so das Potenzial von Heidelberg als BBL-Standort? Was würdest du sagen?
Ja, erstmal nochmal ganz kurz zurückzukommen auf die Bewertung. Das stimmt schon, du sprichst es an, dass wichtige Spieler gegangen sind. Ich fand aber, dass auch gut nachverpflichtet wurde, beziehungsweise gut überhaupt im Sommer Recruiting betrieben wurde. Also rein von den Namen und von dem, was sie mitgebracht haben. Was anderes können wir Experten ja auch nicht beurteilen. Dass es dann natürlich am Schluss als Mannschaft nicht so zusammenpasst, das steht natürlich auf einem anderen Blatt Papier, aber rein vom Talentlevel her, finde ich, hatten die Heidelberger von Beginn an eine Mannschaft, die nicht da unten reingehört. Das nur noch dazu. jetzt aber zum Potenzial und zum Standort. Ich finde, alleine die Historie führt eigentlich dazu, dass Heidelberg ein klarer Bundesligist sein muss. Gerade was auch in den letzten Jahren passiert ist mit der neuen Halle, mit Budgetsteigerungen, mit kompetenten Personen an den richtigen Stellen im sportlichen Bereich, finde ich, deutet alles darauf hin, dass das eigentlich ein Standort sein muss, der sich im Bundesliga-Mittelfeld etabliert, wenn nicht sogar mit Ambitionen etwas weiter hochzuklettern. Dass das jetzt vielleicht nicht geklappt hat, okay, das mag sein, aber wenn man daraus, glaube ich, aus dieser Saison die richtigen Schlüsse zieht, also erstmal in der Liga bleibt und dann die richtigen Schlüsse daraus zieht, dann sehe ich weiterhin dieses Potenzial des Wachstums, weil man sieht auch an den Zuschauerzahlen, wie stark das angenommen wird. Man sieht an den jetzt auch gestiegenen sportlichen Leistungen, dass da tatsächliche sportliche Kompetenz dahinter steckt. Das hat man, glaube ich, über weite Strecken der Saison so nicht gesehen. Ich habe sehr viel Kritik auch an den sportlichen Verantwortlichen gelesen, immer wieder unter den Social Media Posts, die müssten endlich weg und der Trainer und der Sportdirektor und eigentlich komplett den Verein austauschen. Das ging mir mal viel zu weit, weil ich die eigentliche Linie gesehen habe, dass du, gerade wenn du die Mannschaft so relativ breit neu aufbauen musst, dass dir der ein oder andere Fehlgriff mal passieren kann. Das kann durchaus passieren. Das passiert aber in Heidelberg genauso wie in Berlin oder in München. Dass man da aber jetzt auch so nachverpflichtet hat, wie man jetzt nachverpflichtet hat. Ich glaube, das ist der entscheidende Faktor aktuell für den sportlichen Erfolg. Zeigt aber auch, dass da die sportliche Kompetenz auf jeden Fall da ist. Und das trägt natürlich dazu bei, dass ich sage, Heidelberg muss in dieser Liga bleiben und ist auch auf jeden Fall auch eine Bereicherung für die Liga.
Ja, das hören wir natürlich gerne. Das war auch ein bisschen unglücklich, einfach mit Mike McGurl hat es nicht so ganz gepasst, mit George Gray auch nicht. Und dann, ja, Point Guard ist eben so eine wichtige Position. Exakt. Aber jetzt haben wir ja mit Jaworski, also auf dem allerletzten Drücker, noch einen tollen Mann gefunden. Du hast ja die Nachverpflichtung schon angesprochen. Auch Childs spielt ja absolut fantastisch hier bei uns, wie entfesselt. Ja, aber jetzt geht es natürlich erstmal ums nackte Überleben, wirklich. Und wir waren ja eigentlich schon völlig abgeschlagen. Der erste Heimsieg im März, ausgerechnet gegen Bonn. Hast du vor dem Spiel eigentlich gegen Bonn da irgendwie noch großen Pfifferling gegeben, dass Heidelberg nochmal rankommt, oder hast du gedacht, die sind jetzt schon weg?
Also gegen Bonn habe ich nicht gedacht, dass es zu einem Sieg reicht, auf keinen Fall. Und ich habe auch nicht wirklich damit gerechnet, dass sich da Heidelberg unten nochmal rausgräbt. Das wirkte irgendwie so, als wäre der Trainereffekt verpufft als würden die Spieler auch nicht mehr so richtig daran glauben. Und deswegen war dieser Bonn-Sieg, glaube ich, ein absoluter Turning Point.
Ja, absolut. Und jetzt ist erstmal wieder jetzt auf den Nicht-Abstiegsplatz gesprungen, allerdings ultra knapp und gleich auf auch mit Tübingen. Und deswegen war natürlich jetzt vor dem Spiel gegen Crailsheim klar die Ausgangslage. Ich habe es sogar ein bisschen hochstilisiert zum ersten Endspiel, ist aber vielleicht gar nicht mal unbedingt zu hoch gegriffen. Und
ja, finde ich auch. Gehe ich voll mit.
Das ist immer ein bisschen dramatisch, wenn es noch so viele Spiele sind, aber du weißt ja, wir haben viele schwere Gegner noch, deswegen war für uns, aber auch für Crailsheim, das eben ein ganz entscheidendes Spiel. Ich muss sagen, es war aber an sich, also klar, es war ein hartes Spiel, es war ein Abstiegskampf. Ich fand aber, es war über weite Strecken ein ganz gutes Spiel, also Ende des dritten Quarters und im vierten Quarter, da wurde es dann ziemlich zerfahren und da wurden dann auch viele Fehler gemacht auf beiden Seiten, aber vorher war es eigentlich, denke ich, ein durchaus ansehnliches Spiel und spiegelt vielleicht so ein bisschen auch die Saison der beiden Teams wieder, dass sie oft gute Quarter haben oder Halbzeiten, aber dann oft das ganze Spiel nicht voll Power aufs Parkett bringen können.
Absolut, gebe ich dir voll recht. Ist eines der Probleme dieser beiden Mannschaften, dass die Highs und Lows zu weit auseinander liegen, ja. Vor allem die Lows dann immer sehr weit absacken, dass du es eigentlich damit auch erklären kannst, dass sie weit unten in der Tabelle stehen. Und wie du gesagt hast, der Spielverlauf hat das auch so ein bisschen erzählt. Ich fand die erste Halbzeit, und das sieht man dann auch an so einfachen Statistiken wie den Punkten, ziemlich gut. Die hat auch Spaß gemacht. Wenn dein Team 55 Punkte macht, dann kann man, glaube ich, als Heimfan absolut zufrieden sein mit dieser ersten Halbzeit. Wenn es dann in Halbzeit Nummer 2 nur noch 35 sind, dann merkst du halt auch, ach, deshalb sind wir nicht im Tabellenmittelfeld.
Ja, und die Nervosität kickte natürlich rein. Ne? Zu Beginn des Spiels gleich etwas überraschend. Ja, Westermann war nicht dabei, angeschlagen, verletzt, wissen wir nicht ganz genau. Dafür kam ja Baget rein. Und dann haben sie sich eben doch für Darden dann auch als defensive Variante wieder entschieden, statt eben Cook oder Murray Bowles zu bringen, wäre ja auch eine Variante. Und das war natürlich im Endeffekt dann schon durchaus ein Vorteil für Heidelberg, denke ich, aber an Baget selber hat es ja kaum gelegen, ne? Das ist ja ein junger, talentierter Spieler, hat seine Stärken klar in der Offense, aber dass er jetzt da so ein Spiel rausholt, 15 Punkte, 4 Rebounds, 8 Assists, nur ein Turnover, hat ein Plus-Minus von +6, also an ihm hat es jetzt nicht gelegen, dass sie das Spiel verloren haben.
Kann man genauso sagen, hat Career High geliefert. Ich finde immer, bei ihm ist ein Spieler, wenn er das Vertrauen bekommt und es gibt nicht so viele andere Optionen, dann liefert er eigentlich auch immer. Ich glaube, die Crailsheimer hätten sich trotzdem gewünscht, Leo Westermann dabei zu haben, weil eben der Faktor, dass sie zum Beispiel im Spielaufbau sehr viel und sehr häufig unter Druck gesetzt wurden, ein großer Faktor war, der am Schluss darauf ausgewirkt hat, dass sie dann eben in der Offensive nicht so effizient waren über viele Strecken des Spieles. Das hat Ingo Freier gut gelesen. Ohne Frage, sehr viel Druck machen lassen über das ganze Feld. Das ist ein guter Gameplan gegen Crailsheimer, die ohne Leo Westermann antreten müssen, und hat sich am Schluss dann auch ausgezahlt.
Genau, hast du völlig richtig erkannt. Und natürlich fehlte dann seine Backup-Point Guard, der ja eigentlich Baget ist. Und das war ein großes Problem, gerade in den Minuten ohne Baget, du hast gesagt. Aber auch also auf Murray Bowles, Galen Smith, Prince Oduro haben alle viele Turnover gehabt. Das war vorm Spiel, hatte ich das auch zu so einem Key of a Game erklärt. Da ist Crailsheim durchaus anfällig. Und das haben die Heidelberger echt super gemacht. Und also selbst Cook, der auch ein tolles Spiel gemacht hat, hatte aber auch 4 Turnover drin, wurde teilweise von Vargas und anderen sehr früh aufgenommen, und da kam dann Crailsheim in der Endphase dann sehr, sehr schwer in ihre Offense rein, und das wäre natürlich mit Westermann, hätte das ein bisschen anders ausgesehen, das stimmt. Ja,
auch wenn wir das nochmal ganz kurz auf diese Turnover zu sprechen kommen, es ist ja sehr häufig, die Turnover sind dann die Situationen, die extrem gut gelaufen sind, aber es reicht ja auch schon oft, das komplette Spielfeld, den gegnerischen Guard unter Druck zu setzen, dass er vorne eben etwas weniger Kraft hat, mal jetzt ganz plump ausgedrückt, um dann noch die richtigen Spielsysteme anzusagen, die richtigen Optionen zu finden. Wenn du das über einen weiten Zeitraum machst, dann merkst du einfach einen starken Abbau, und genau das war auch das Thema, das dann am Schluss auch ausschlaggebend war. Nichts anderes macht ja der nächste baden-württembergische Club Ludwigsburg über das ganze Spiel 40 Minuten lang, und irgendwann bricht dann der Gegner meistens so ein bisschen ein, und das ist dann die Phase, wo sie das Ding gewinnen.
Genau, ne? Und für Crailsheim war es ja eh so, sie sind eh mit Abstand die schlechteste Offense in der BBL. Und da hatte ich es dann vorher, das war mein zweiter Key to the Game, auch gesagt, da müssen wir natürlich gucken in der Defense, dass wir denen da nicht viel zulassen. Ja, die suchen ja, also hatte sogar gehofft, dass wir so vielleicht unter 80 Punkte halten. Das hat natürlich nicht geklappt. Es sah ja erstmal gut aus. Heidelberg kam ja super rein mit 21-12. Zweieinhalb Minuten hat man geführt vor Ende des ersten Quarters, aber dann kam ja so die erste Baguette-Phase, da hat er in kurzer Zeit 3 Dreier getroffen und dann ging es ja mit 24-24 nach dem ersten Quarter raus und dann war eigentlich schon klar, das wird eine spannende Kiste und Heidelberg konnte sich ja immer wieder absetzen, aber ja nicht weit genug, Crailsheim kam ja immer wieder ran und deswegen war es dann bis zum Ende auch wirklich ein spannendes Spiel.
Ja, ganz genau. Und auch die statistischen Werte, du hast sie schon angesprochen, die Heidelberger ausmachen, die Crailsheimer ausmachen in der Phase der Saison, sind hohe Turnover-Raten, nicht ganz so gut das Rebounding und die Trefferquoten sind auch nicht überragend. All das war sogar ganz gut für Crailsheimer Verhältnisse und am Schluss haben sie es trotzdem nicht geschafft, gegen Heidelberg zu gewinnen. Also das spricht auch für die MLP Academics.
Genau, ja, also von Werten her war ja vieles ausgeglichen. Die Rebounds waren gleich auf, die Assists waren gleich auf. Aber was Crailsheim wirklich mega getroffen hat, du hast ja auch kurz gesagt, die Dreier absolut, also nicht nur Jabajet, auch Cook und ein paar andere haben echt da super getroffen. Und das hat Crailsheim im Spiel gehalten, ja. Aber so letztendlich, was dann so, ja, den Unterschied ausgemacht hat, neben den Turnovern, waren ja auch die Freiwürfe. Da hat ja also Heidelberg 25 Freiwürfe gezogen, mehr als doppelt so viel. Die auch super getroffen, wie zuletzt schon auch. Das ist natürlich entscheidend. 21 von 25 Freiwürfen, Crailsheim nur 9 von 12 und dann, das war auch mein Key to the Game, der dritte, dass wir eben den Korb angreifen, das ist eine erwiesene Schwäche von Crailsheim. Points in the paint, lassen sie viele zu und das war auch in diesem Spiel wieder so. Childs Valley, aber auch Carroll konnten da immer wieder am Korb punkten, auch Jaworski und also diese drei Faktoren, denke ich, das war so das Entscheidende.
Bin ich bei dir, auch gerade die Freiwürfe sind ja nicht eine nackte Zahl, sondern die sind ja immer in einem Kontext zu sehen und je mehr Freiwürfe eine Mannschaft bekommt, das heißt ja nicht, dass sie von den Schiedsrichtern bevorzugt wurde, wie man es vielleicht vermuten könnte, sondern spricht immer dafür, wie hart gehst du in die Zone, wie stark arbeitest du am offensiven Brett, da kriegst du diese Pfiffe im Normalfall, diese Freiwürfe und das führt dann natürlich auch dazu, dass du daran ableiten kannst, ob du hart gespielt hast oder nicht und dadurch, genau, dass sie eben doppelt so viele Freiwürfe, sogar mehr als doppelt so viele Freiwürfe als die Crailsheimer hatten, haben wir da, glaube ich, auch einen Punkt, einen Indikator dafür, dass die Heidelberger hart genug gespielt haben, aggressiv genug gespielt haben, gerade im Zug zum Korb und in the paint, wie du es genannt hast, um dann da ihren Vorteil rauszuziehen.
Genau, ja, und Crailsheim hat eben sehr viele Jumpshots genommen und da kriegst du dann auch natürlich nicht so viele
Freiwürfe, darum geht's,
ne? Das ist so dieser Zusammenhang, ja, und dann hatte ich eigentlich schon fast gedacht, der Drops ist gelutscht, 77-64, alles lief wunderbar und dann kam da wieder so eine kleine Schwächephase von Heidelberg oder auch Stärkephase von Crailsheim, es war allerdings dann im vierten Quarter schon richtig zerfahren und ja, es waren dann echt viele, ja, nicht mehr klare Aktionen, hin und her, Turnover, Fuß auf der Linie, da hat man dann wirklich, ja, die Nervosität auf beiden Seiten gesehen und dann war es doch aber, also aus meiner Sicht, vielleicht habe ich ein bisschen die Fanbrille auf, doch dann aber Heidelberg haben dann die klareren Aktionen gesetzt, zum Beispiel nochmal ein Pick and Roll von Jaworski und Childs, der dann mit Dank abgeschlossen hat zum 84-78 und also das wäre so mein letzter Punkt, Key to the Game, man hat dann doch in diesem Chaos, sage ich mal, die etwas klareren Aktionen gebracht am Ende und das dann doch verdient über die Zeit gebracht. Oder siehst du das anders?
Nee, du hast bei den Punkten recht und diese Mentalität, Spiele wieder zu gewinnen oder gerade diese Spiele zu gewinnen, muss man den Heidelbergern hoch anrechnen, nach so vielen Pleiten, die sie eingefahren haben, gerade zu Hause. Deswegen meinte ich auch vorhin, dieses Bonn-Spiel war so ein Turning Point, auch für den Kopf, dass man weiß, man kann zu Hause erstens gewinnen und auch gegen solche Mannschaften wie Bonn beispielsweise zu Hause gewinnen. Und das führt dich dann dazu, dass du vielleicht in den entscheidenden Phasen doch eher die richtige Entscheidung triffst als die falsche. Gerade Jaworski, auch wenn er in seinem Shooting manchmal ein bisschen voluminös unterwegs ist, sag ich es mal, hat man trotzdem in ihm einen Point Guard, der dann auch weiß, wie er die richtigen Plays macht. Zum Beispiel das mit Giles am Schluss, wo er da den Big Man findet. Das hat den Crailsheimern gefehlt. Ihnen hat aber, glaube ich, auch dieses Selbstverständnis gefehlt oder dieses tiefe Wissen in sich drin, dass man einen solchen Gegner auswärts auch schlagen kann, wie Heidelberg. Die Heidelberger haben das die letzten beiden Heimspiele gezeigt, die sie beide gewonnen haben, nach diesem 11-0 Anfang oder 0-11 Anfang da ins Jahr bzw. in die Saison hinein. Und ich glaube, das hat wirklich geholfen und deswegen hatte ich vorhin diesen Turning Point erwähnt. Das sind dann am Schluss, ja, ich weiß nicht, in irgendeiner hinteren Schublade im Gehirn, diese Gedanken, die man dann hat, dass man sich eher auf sich selber verlässt, die richtigen Entscheidungen trifft und damit dann am Schluss auch das Spiel gewinnt.
Ja, genau, toll analysiert. Ist vieles Kopfsache, ne? Dann kamen so ein paar Game-Faktoren noch dazu. Smith hatte früh Foul-Trouble, dann musste Murray Bowles natürlich viel eigentlich Power-Forward-Center fast schon spielen, hat einen Haufen Rebounds abgegriffen, konnte dann aber offensiv nicht so auftrumpfen wie gewohnt. Ne? Da hatten also offensiv kein gutes Spiel gemacht, nur 5 Punkte, dafür 14 Rebounds abgegriffen, der Murray Bowles. Hatte oft mit Welly da zu tun, das lag ihm nicht so. Die haben sich zwar freundschaftlich begrüßt, die beiden, aber das lag ihm wohl nicht so. Und dann fand ich, neben dem offensiven Output, den du angesprochen hast von Jaworski, hat Jaworski auch defensiv ein richtig gutes Spiel gemacht. Er hat ja kurz vor Schluss, hat er da noch so einen wilden Pass von Cook abgefangen oder von Darden auf Cook. Oder nee, von Cook auf Darden hat er den abgefangen. Er hat ein paar ja Offensivfouls angenommen, gut verkauft, sage ich mal. Und hat da also auch defensiv wirklich seinen Mann gestanden. Trotzdem sehe ich noch einen anderen als Man of the Match. Wen würdest du denn als Man of the Match erklären?
Ich habe so ein paar in der engeren Auswahl, muss ich ehrlich sagen. Ich würde mich, glaube ich, auch ungern festlegen, weil es für alles und für alle Argumente gibt. Also erstmal Jaworski mit einer Statline von 18 Punkten, 9 Assists, 5 Rebounds, finde ich schon brutal. Wenn man dann aber ein bisschen weiter im Statistikbogen rüberschaut und dann bei der Field Goal Quote 5 von 17 sieht, ja, 2 von 10 Dreier, wow, ja, ist wie gesagt etwas voluminös unterwegs gewesen. Elijah Childs mit 19 und 8, dazu 3 Assists, recht ordentlich aus dem Feld. Für einen Big Man 53, knapp 54% ist jetzt nicht optimal, aber auch der, fand ich, hat ein brutal gutes Spiel abgeliefert. Aber mein Man of the Match ist derjenige, der den zweithöchsten Plus-Minus-Wert hat. Und das ist Akeem Vargas. 17 Punkte, 4 Rebounds von einem Spieler, von dem man es nicht unbedingt erwarten würde. Der so absoluter X-Faktor ist. Wenn es bei ihm gut läuft, und er reißt ja auch die Halle mit seiner Emotionalität, mit seiner Defense vor allem, und wenn er dann dazu noch 17 Punkte, 4 Rebounds beisteuert, bei ordentlichen Trefferquoten, bei guten Trefferquoten sogar, dann geht meine Wahl sogar auf Akeem Vargas. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, zwei Dumme, ein Gedanke in dem Fall, möchte ich da sagen, ohne dir zu nahe treten zu wollen, kennst du ja den Spruch. Den habe ich auch auf dem Zettel. Ne? Der hat einen Schnitt von 3-4 Punkten, jetzt 17, aber das ist gar nicht mal das ganz Entscheidende gewesen. Er hat auch einfach in Schlüsselaktionen ist er vorangegangen, er hat zweimal dazwischen gehauen, um Fastbreak zu stoppen. Sowas fehlte uns, wir waren oft zu brav bei solchen Sachen. Er hat Cook zu so einem 8-Second-Turnover gezwungen, da kam Cook nicht in 8 Sekunden über die Mittellinie. Er hat einen wichtigen Offensiv-Rebound geholt, 2 Defensiv-Rebounds spät im Spiel. Er war so der Antreiber, der Powermacher auch ein bisschen, hat die anderen aufgeputscht. Ich fand es auch interessant zu sehen, spät im Spiel bei einer Einwurfsituation hat er mit Jaworski, haben sie nochmal die Zuteilung geändert. Da sieht man also im Team, die reden mehr miteinander, die kommunizieren, die haben Ideen, spontan noch was anzupassen. Das hatten wir alles lange Zeit nicht und da hat eben Vargas das so verkörpert und mit seinem Spirit wirklich neben den Punkten, die ihm Jaworski oft schön aufgelegt hat, also hat er absolut einen Mega-Impact gehabt und daher für mich auch genau wie für dich der Man of the Match.
Dann sind wir uns ja einig.
Ja, also es wurde echt nochmal spannend, 90-86 war eigentlich ein bisschen unnötig, finde ich, aber Crailsheim eben aufopferungsvoll gekämpft, denke ich, haben sich nichts vorzuwerfen, also Westermann war verletzt ausgefallen, Black wurde zwischenzeitlich behandelt, Bachet hatte auch mal eine blutende Nase, wurde behandelt, ich denke, die haben alles versucht, Cook hat ein super Spiel gemacht, aber ja, meinst du, das war es jetzt schon für Crailsheim oder denkst du, die kommen nochmal ran, die haben ja auch ein brutal schweres Abschlussprogramm.
Ich würde in dieser Liga gar niemanden abschreiben. gerade auch jetzt nochmal nach den Nachverpflichtungen, die in Crailsheim und Tübingen getätigt wurden, das sind jetzt auf den ersten Blick nicht die absoluten Kracher, die dir irgendwie pro Spiel 30 Punkte machen für die letzten Partien. Aber es ist einfach so knapp, es ist so eng da unten. Warum nicht? Also ich würde die Crailsheimer auf keinen Fall abschreiben. Das wäre ein riesengroßer Fehler, die jetzt zu sagen, ja gut, die sind jetzt 18. Das bleibt auch so. Es könnte zumindest noch was kommen bei den Crailsheimern. Die spielen noch gegen Braunschweig. Die sind gerade in keiner so richtig guten Phase, die Braunschweiger. Die haben jetzt gegen Göttingen erst verloren. Die spielen noch gegen Bamberg. Das ist auch so ein Up-and-Down-Team, von dem man nie weiß, was man bekommt, in Crailsheim vor allem. Und die spielen noch in Rostock, was auch dann genau am vorletzten Spieltag ein Do-or-Die-Spiel für die sein kann, wo man auch nicht weiß, welche Kräfte das freisetzt. Also von daher, wenn es gut läuft, holen die noch 3 Siege und dann musst du erstmal gucken, dass du da irgendwie davor bleibst.
Genau, weil wir Heidelberger haben auch ein schweres Schlussprogramm. Die ganzen Teams im Keller haben eigentlich ein schweres Schlussprogramm. Ja. Das ist auch eine Masterfrage, würde ich dich mal fragen. Traditionell brauchst du ja eigentlich 10 Siege oder mehr sogar, um in der BBL zu bleiben. Nach meiner Berechnung müsste es eigentlich mit 8-9 Siegen dieses Jahr reichen. Wie siehst du das?
Bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass dieses Jahr weniger Siege ausreichen könnten. Als in den letzten Jahren. Es gab, glaube ich, schon mal ein Jahr, wo 8 Siege gereicht haben, plus direkter Vergleich. Aber es sollten schon, also wenn man sich sicher sein möchte, sind die 10, glaube ich, keine schlechte Idee.
Ja, schauen wir mal, wie es dann letzten Endes kommt. Ja, dann.
Ja, aber also, wenn du siehst, Rostock, Heidelberg, Tübingen, Crailsheim, das sind 4 Teams da unten drin und es sind noch 8 Spiele. Ich glaube nicht, dass 3 von denen oder 4 von denen noch mehr als 2-3 Spiele gewinnen. Also
nee, das
kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
Deswegen denke ich, Göttingen und MBC, die sollten es eigentlich schon fast geschafft haben.
Genau, Göttingen, MBC, den fehlt vielleicht noch einer. Dann sind die, glaube ich, damit auch durch, ja.
Okay, dann schauen wir doch schon mal aufs nächste Spiel unserer Academics. Das ist ja erst am nächsten Montag jetzt. Da geht's gegen die Hamburg Towers. Du kennst sie ja auch gut. Ich würde sagen, ist ein solides Team. Offensiv wie defensiv sind sie im Mittelfeld. Ein ausgewogenes Team, ein tiefes Team. 8 Spieler gehen da im Schnitt über 20 Minuten. Wie siehst du Hamburg bisher diese Saison?
Stark aufsteigend. Die hatten zu Beginn Probleme, dieses Puzzle zusammenzubekommen, ähnlich wie Heidelberg, nur hat es bei denen irgendwann Klick gemacht, im Gegensatz zu den MLP Academics. Und dieses Klick ist extrem schwierig zu spielen für jede Mannschaft. Die spielen extrem intensiven Basketball, also auch körperlich physischen Basketball. Und die haben, und das braucht man, das kennt man beispielsweise von Heidelberg letzte Saison mit Eric Washington, einen Spieler in der Spitze, der die Spiele gewinnen kann. Und zwar im Alleingang, wenn es sein muss, in Anführungsstrichen im Alleingang. Natürlich müssen irgendwie 5 auf dem Feld stehen, aber und dieser Spieler ist aus meiner Sicht, und auf den müssen sie mit am meisten aufpassen, Jeremy Durham.
Genau.
Der ist Topscorer, das klingt erstmal so, ja, selbstverständlich, macht irgendwie 14,5 Punkte im Schnitt, 4,4 Assists dazu, aber das ist ein Spieler, der extrem schwer zu bespielen ist, weil er eben einen ganz starken Zug zum Korb hat. Ja. Ist sehr viel näher oder sehr viel häufiger im Finish am Korb unterwegs als von der 3-Punkte-Linie. Ist ein starker Pick-and-Roll-Spieler und auch echt gut im 1 gegen 1 und finisht dann eben auch gut am Korb. Dazu VJ King, den ich extrem stark finde. Das ist einer der besten Allrounder, den die Liga hat. Der kann alles von verteidigen über spektakuläre Blocks, Dunkings, Dreier, der kann heiß laufen. Das ist einer, auf den man unbedingt aufpassen muss. Und Alex Jewa ebenfalls, der Big Man, der immer wieder gute Spiele erwischt. Da kann man vielleicht Glück haben, bei ihm sind die Highs und Lows noch ein bisschen zu groß. Aber insgesamt glaube ich, dass Jewa auch einer ist, auf den man unbedingt aufpassen muss. Das ist eher ein Brett-Center, der auch mal von draußen draufdrücken kann, aber sehr viel häufiger am Brett finisht. Und die Hamburger insgesamt eine Mannschaft, ja, die einfach extrem schwer zu bespielen sind. Also das kann man sich auf jeden Fall schon mal drauf einstellen. Wenig Dreier, viele Zweier. Ja, offensiv talentiertes Team ist nicht einfach.
Ja, du sagst es. Also wir sind auf jeden Fall krasser Außenseiter. Durham, den du angesprochen hast, ist, finde ich, einer der besten Spieler überhaupt in der WBL, weil er ist auch neben den offensiven Qualitäten, die du angesprochen hast, ist er auch noch ein ordentlicher Defender. Und also so ein komplettes Package, das kriegst du nicht oft. BJ King, absoluter Mega-Schütze, wirklich. Und Dziewa, den hast du ja angesprochen, offensiv ein richtig starker Center. Wenn sie es mal defensiver machen wollen, kommt Wobo, also Jonas Wohlfahrt-Bottermann. Also da können sie noch verschieden spielen. Sie sind extrem vielseitig. Also sie spielen oft eigentlich ohne einen klassischen Point Guard. Sagst du erstmal, nicht so gut. Aber weil sie eben mit Durham, Christmas, auch Hughes, haben sie viele Spieler, die auch selber kreieren können. Sie spielen gar nicht mal so unbedingt so ultra viele Assists. Sie kreieren einfach viel selber im 1 gegen 1, können sie ihre Gegner schlagen und deswegen brauchen sie eigentlich gar nicht unbedingt einen klassischen Point Guard. Allerdings sind sie doch dann dadurch etwas Turnover anfällig. Da haben sie ja mit die meisten Turnover und auch eine sehr hohe Turnover Percentage. Das wäre so ein kleiner Ansatzpunkt für unsere Academics gegen natürlich dieses überragend besetzte tiefe Team, da vielleicht irgendwie was zu reißen.
Ja, absolut. Bin ich voll bei dir. Gerade turnover-technisch sind die Hamburger anfällig, und zwar über die komplette Mannschaft hinweg eigentlich. Alle, die mehr Spielzeit bekommen, sind so um die 2 Turnover pro Spiel. Dazu gehört auch übrigens seit neuerem Bray Ivy. Auch der ist einer, auf den man aufpassen muss. Der kann heiß laufen. Das ist auch so ein Typ X-Faktor, so ein bisschen wie Akeem Vargas jetzt war am Wochenende. Einer, der sonst auch mal ruhigere Tage hat. Aber in der Hauptsache dann halt auch die Möglichkeit hat, so mikrowellenmäßig mal heiß zu laufen. Auf den sollten sie auf jeden Fall auch aufpassen, die Heidelberger. Und ansonsten, ja genau, Turnover ist auf jeden Fall ein Thema, das vielleicht auch mit der Ingo-Freier-Defense nochmal zusätzlich forciert werden kann.
Genau, ja, eigene Turnover natürlich müssen wir klein halten, wie jetzt auch, sonst haben wir keine Chance, weil sie natürlich ein hochprozentiges, effektives Team, Hamburg, ne? Das ist noch ein zweiter Kernpunkt, den ich da gesehen habe, die ziehen ja die meisten Freiwürfe in der Liga und da müssen wir natürlich versuchen, das irgendwie zu vermeiden oder zumindest, ja, ausgeglichen zu gestalten, ist natürlich einfacher gesagt als getan, aber muss man einfach versuchen, da nicht auf Pumpfakes reinzufallen, rotieren, Team-Defense miteinander sprechen, weil ja so ein Spieler jetzt wie Durham oder auch wie Jack King, den kannst du also nur mit im Team eigentlich verteidigen. Alleine ist es schwer, die dann zu stoppen, und dann kommt es eben auch zwangsläufig zu diesen Fouls.
Genau, weil eben auch dort der bestimmende Faktor ist, dass sie sehr gerne im Zweipunktbereich finishen, dass sie hart attackieren in Richtung Korb. Durham, einer der meistgefoulten Spieler überhaupt in der Liga. Ja. Und der hängt dann natürlich häufig, wenn du gerade außen geschlagen wirst, ein wenig zu häufig auf den Steal gambelst, dann wirst du geschlagen und dann haben deine Big Men hinten die Probleme, weil sie natürlich auch schnell in Foul Trouble kommen. Ja. Und du kannst es dir eigentlich nicht erlauben, deine Big Men in Foul Trouble zu bringen, wenn sie Alex Dziewa auf dem Feld haben, denn den muss auch irgendjemand noch verteidigen.
Genau, ja, und da würde natürlich Marcel Kessen, unser Backup-Center, sich extrem schwer tun, deswegen wird es für Childs und Rallye da extrem wichtig, da möglichst wenig in Foul Trouble zu geraten, wirklich. Also du hast ja gesagt, Durham, der zieht schon alleine 6 Freiwürfe pro Spiel, aber auch Dziewa 4, VJ King 3,3, Christmas 3,2, also die 4 ziehen schon so viele Freiwürfe wie manche komplette Teams. Und dann kommen die anderen Spieler noch dazu, Bank sind sie auch gut besetzt, also es wird eine Herkules-Aufgabe. Ich habe noch meinen dritten Key zum Sieg. Durham ist nicht nur von der Produktion ein Riesentyp, er ist auch vom Net-Rating ganz fantastisch, also wenn er auf dem Feld ist, macht Hamburg 7,3 Punkte mehr als der Gegner, und das, obwohl sie als Team insgesamt ein leicht negatives Netrating haben. Da sieht man mal, was der für ein Difference Maker ist, und alleine der Spieler ist, denke ich, für ein paar Siege pro Saison gut, und also da wird dann Carroll oder wer ihn auch immer verteidigt, alle Hände voll zu tun haben, und die Minuten gilt es irgendwie möglichst ausgeglichen zu gestalten, wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen.
Ja. Ganz genau. Durham ist, glaube ich, auch sonst ein interessanter Typ. Kann man gerne mal ein bisschen recherchieren über den. Er hat ein eigenes Modelabel. Ich glaube, er wirft, ich muss sortieren, wie rum es war. Ich glaube, er ist eigentlich Rechtshänder, wirft aber mit links und solche Sachen. Also der ist wirklich spannender Spieler, der uns, glaube ich, auch in der Bundesliga noch weiterhin viel Spaß machen kann.
Ja, allerdings, das ist er. Also jetzt hätte ich nochmal eine Frage an dich auch. Du blickst ja auch gerne mal über den Tellerrand hinaus. Hamburg war ja jetzt auch im, da muss ich kurz gucken, im Eurocup. Ne? Da gibt es ja einige europäische Wettbewerbe. Platz 15 waren sie letztes Jahr. Sie wurden trotzdem eingeladen. Wie findest du eigentlich so eine Art der Auswahl? Und meinst du, das war ein Fehler von Hamburg, da teilzunehmen? Hätten sie weiter vorne sich in der BBL platzieren können? Oder siehst du das schon als richtig an, dass sie da das mal versucht haben?
Also erstmal die Euroleague-Regeln, weil der Eurocup läuft ja auch unter der Euroleague, genau. Die sind, wie sie sind. Die picken sich da ihre Standorte raus. Da geht es hauptsächlich irgendwie um Wirtschaftskraft und um Platzierung irgendwie im Markt. Und da ist Hamburg natürlich eine tolle Stadt. Entsprechend kann ich das aus deren Sicht verstehen. Aus Sicht der Hamburger kann ich es auch verstehen, auch wenn das auf den ersten Blick nicht erfolgreich gelaufen sein mag, also ganz im Gegenteil sogar. Und das hat sicherlich den ein oder anderen Nachteil, auch wenn du die ganze Zeit im Eurocup verlierst. Allein die Kopfsache, was das mit dir macht. Andererseits glaube ich aber, dass sie nicht auf dem Level jetzt wären, wenn sie diese 18 Eurocup-Spiele nicht gehabt hätten, die sie gespielt haben. Also diese zusätzliche Belastung auf der einen Seite kann man sicherlich verargumentieren und sagen, dann sind sie ein bisschen müder oder sie können sich nicht so auf die BBL konzentrieren. Das führt aber natürlich auch dazu, wenn du 18 Spiele mehr mit deinen Teammates spielst, dass du viel stärker eingespielt bist als andere Mannschaften zum Zeitpunkt X in der Saison. Und ich glaube auch, dass es dazu geführt hat, dass es eben bei Hamburg irgendwann Klick gemacht hat. Wenn du jetzt den Heidelbergern beispielsweise 18 Spiele mehr geben würdest unter der Saison, kann auch sein, dass es sehr viel besser und sehr viel früher so geklickt hätte wie ab dem Bonn-Spiel. Also von daher sehe ich das aus zwei verschiedenen Perspektiven. Insgesamt aber, glaube ich, ist es von Vorteil für Hamburg, von Vorteil auch für den Eurocup, da eine Stadt wie Hamburg drin zu haben. Und hoffe, dass sie auch weiterhin da international spielen können, auch wenn es jetzt in diesem Jahr vielleicht zu den Play-Ins reicht oder so. Insgesamt muss ich aber sagen, dass ich von diesem Closed-Shop-Prinzip eher nicht so der große Fan bin, sondern ich finde, wie die FIBA ihre Plätze verteilt, ist es sehr viel interessanter und auch für den Fan verständlicher. Es hängt einfach an sportlicher Qualifikation, die über die Liga erfolgt, für die Basketball Champions League und für den FIBA Europe Cup, wo ja Chemnitz gerade im Halbfinale steht. Und dann versteht man auch, wie was kommt und warum und wer sich dafür qualifiziert und warum darf der dabei sein und der nicht. Das kann man dann auch recht schnell erklären.
Ja, so ist es halt, ne? Geld regiert die Welt, jetzt kommt ja Dubai noch in die Euroleague, kann man auch nochmal diskutieren, aber an anderer Stelle dann, das würde jetzt zu weit führen. Ja, also ich denke, langfristig, wenn wir die Klasse halten, das ist jetzt erstmal das Erste, aber langfristig wären wir natürlich da auch interessiert, mal in einem der Wettbewerbe teilzunehmen. Da bräuchten wir allerdings, denke ich, einen wesentlich breiteren Kader. Da ist jetzt unser Kader die Saison, glaube ich, nicht breit genug. Und
ja, auf jeden Fall, ja.
Von vornherein klar, dass wir nicht spielen, dann brauchen wir ja auch nicht so derart breit aufgestellt sein. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich, das ist immer ein bisschen knifflig, aber wirf doch vielleicht mal einen Blick in deine Kristallkugel. Was würdest du denn sagen jetzt, Hamburg Towers gegen die Academics, muss sich hier auch nicht zurückhalten, wir haben ja schon Niederlagen eingesteckt, also musst du uns hier nicht Honig ums Maul schmieren. Was meinst du denn, was wäre so dein Tipp ungefähr, wie geht's aus?
Hamburg plus 15.
Oha, relativ deutlich, aber ja. Ja, es ist natürlich zu befürchten. Ich natürlich als Fan hier, ich hoffe doch vielleicht auf einen knappen Sieg, aber da ist klar, da müssten wir einen absoluten Sahnetag haben und in Hamburg einen etwas schlechteren oder deutlich schlechteren Tag, dann könnte es vielleicht klappen. Vielleicht, wenn wir einen guten Start haben, ins Spiel kommen, werden ein bisschen nervös, ne? Aber es ist natürlich, der hohe Favorit ist Hamburg, das ist klar.
Ja, bin ich auch dabei. Ich glaube, die nächsten Spiele darf man sich auch nicht grämen, wenn das irgendwie nix werden sollte mit Hamburg, mit Ludwigsburg und Bayern natürlich auch nicht, obwohl das ja das Highlight-Spiel in der SAP-Arena ist. Genau. Aber ab dann glaube ich schon, dass auch wieder was drin ist. Also gerade hinten raus wird es nochmal den ein oder anderen Sieg, glaube ich, für die Academics geben. Beim MBC und gegen Tübingen müssten eigentlich zwei gebucht sein, wenn du in der Liga bleiben willst.
Ja, da kommt es dann drauf an. Also da graut es mir schon davor, das habe ich schon lange gesagt, das fürchte ich, könnte am letzten Spieltag der absolute Showdown werden gegen Tübingen. Das wäre nicht gut für mein armes, geschundenes Herz. Aber spannend wäre es natürlich. Und naja, vielleicht schaffen wir ja doch irgendwo eine Sensation. Und zuletzt haben wir ja in Oldenburg auch auf die Mütze gekriegt, haben uns da nicht beirren lassen. Wer weiß, vielleicht vielleicht kommen wir da jetzt gut durch oder gelingt sogar die Überraschung in Hamburg, ja. Also, auf jeden Fall, Florian, danke ich dir echt, dass du da warst. Du hast ja echt gezeigt, du bist ein absoluter Fachmann, hast hier unseren kleinen Fan-Podcast echt bereichert mit deiner Expertise und vielen Dank, dass du da warst.
Danke für die Einladung, jederzeit gerne.
Okay, dann bleibt mir nur noch zu sagen, das war's, macht's gut, ich bin raus. Let's go Heidelberg, der Fan-Podcast der MLP Academics Heidelberg und der NBA. Alle Infos, Stats, Facts und Meinungen rund um die Jungs vom Neckar. Für echte Fans, von echten Fans gemacht.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.